Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 142 von Hoffefunk. Ich verrate euch, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir jetzt in der Tabelle ganz, ganz hinten stehen als TSG. Der Puffer auf die Abstiegsplätze ist fast verschwunden und die Stimmung auf Social Media, auf Twitter und so weiter ist absolut im Keller. Viele haben die Saison schon abgeschenkt. An dem Punkt sind wir noch nicht ganz, wage ich jetzt einfach mal zu sagen. Aber haben wir jetzt durch dieses 1:3 gegen Leverkusen, Jonas, eigentlich schon diesen Trainereffekt, diese Anfangseuphorie verspielt, die ja von Pellegrino Matarazzo eigentlich ausgehen sollte, nehme ich mal an. Aber davon war jetzt wenig zu spüren.
Ja, David, einen wunderschönen guten Mittag. Hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen. Sagen wir es mal so, es gibt ja immer zwei Hoffnungen, wenn man einen neuen Trainer holt. Erstmals, man versucht einfach diesen kurzfristigen psychologischen Trainereffekt zu generieren, gerade im Abstiegskampf. Keine Ahnung, man holt irgendwie 6 Punkte am Stück am besten auch noch und hat allein dadurch schon mal einen enormen Puffer geholt, auch wenn danach vielleicht langfristig der Trainer dann doch keinen Effekt hat. Kennen wir ja oft genug, irgendwelche Feuerwehrmänner, die dann geholt werden für den kurzfristigen Trainereffekt. Sind dann oft auch manchmal so ein bisschen eher ältere, rauere Männer. Felix Magath, Huub Stevens, kennen wir ja alle. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich einen langfristigen Effekt erhofft. Wir, sagen wir es mal so, haben jetzt nur noch die Hoffnung auf eines der beiden Dinge.
Ja, also das Matarazzo-Debüt ist erstmal misslungen, hat auch der Kicker so getitelt und da gibt es, glaube ich, kein Schönreden. Man könnte jetzt zwar die Statistiken irgendwie benutzen, aber man war nie wirklich nah am Sieg dran.
Ja, ich hatte zeitweise das Gefühl, dass sich die Mannschaft mit dem Leverkusen-Spiel betteln möchte. Mhm. Also betteln, nicht betteln im deutschen Sinne, sondern im englischen Sinne. Dass sie sozusagen das Leverkusen-Spiel unter Matarazzo, dass ich das betteln soll mit dem Bochum-Spiel unter Breitenreiter, welches denn das schlechteste Spiel der Saison am Ende wird?
Ah, so weit würde ich jetzt nicht gehen, auch aufgrund es der war, Qualität David, von war, Leverkusen.
Ja, aber es war zeitweise, was da, also ich habe mir das Spiel natürlich live in voller Länge angucken müssen und ich habe mir es jetzt dann auch noch hier angeguckt, verschiedene Zusammenfassungen und Meinungen und ich habe mich sehr gut jetzt darauf vorbereitet, weil ich verstehen wollte, was schiefgelaufen ist oder was Pellegrino Matarazzo jetzt vielleicht geschafft hat über die wenigen Tage, aber ich muss dir sagen, was da für individuelle Fehler auf dem Platz waren. Also manche Spieler waren ein kompletter individueller Fehler, das war wirklich schon der absolute Wahnsinn. Sowas habe ich seit Jahren bei der TSG eigentlich nicht mehr gesehen, dass Spieler über mehrere Spieltage hinweg solche Komplettausfälle sind und ich sie trotzdem jedes Wochenende neu in der Startelf begrüßen darf.
Ja, und da muss man natürlich, kommen wir näher nochmal drauf zu sprechen, wahrscheinlich Brooks und Nsocki ansprechen, trotz seines Tores. Und
man David, könnte noch mehr. Der hat trotz eines Tores hat er eine 4,5 vom Kicker bekommen. Ja, und das ich sag's dir so, wie es ist. Ich würde ihm trotz des Tores eine schlechtere Note geben.
Verstehe ich auch. Wenn du dich auch damit so ein bisschen beschäftigt hast, würde ich dich einfach gerne mal provokant Folgendes fragen. Ich gucke jetzt einfach mal als ganz nüchterner Zahlenmensch auf die Statistiken und sehe da Folgendes. Torschussverhältnis fast 50-50. Wir sind sogar einen Kilometer mehr gelaufen. Ballbesitz 50-50. Passquote beide ungefähr 82-83%. Einzig bei der Zweikampfquote lassen wir federn, aber ansonsten sehen die Statistiken stark nach einem Unentschieden aus. Wie kannst du uns das denn erklären?
unsere Schüsse waren zum Großteil einfach harmlos. Und die Schüsse von, wenn Leverkusen vorm Tor stand, gingen richtig die Post ab. Ganz einfach.
Ja, das ist sicherlich eine ehrliche Antwort darauf. Und
ich schicke dir jetzt mal wirklich live in WhatsApp, jetzt hast du es, ein Bild. Und ich möchte mal, dass du beschreibst, was, also das ist für die Zuschauerinnen, das ist ein Standbild, was ich abfotografiert habe von dem Spiel, von irgendeiner Szene von dem Spiel Hoffenheim-Leverkusen. Und du beschreibst mal unseren ZuhörerInnen, was dann da zu sehen ist. Vielleicht erkennst du auch die Szene, aber das ist schon ganz schön krass.
Das könnte vor dem 0:2 gewesen sein, vermute ich.
So sieht's aus. Man sieht nämlich oben das Ergebnis. Da steht's noch 1:0 für Leverkusen. Es ist jetzt, also in wenigen Sekunden, das Standbild, und in wenigen Sekunden fällt nämlich das 2:0.
Ja, ich versuch's
mal. Ah, stopp, Entschuldigung. Das ist nicht vor dem 2:0. Das ist nämlich eine Szene, die Baumann noch gehalten hat.
Macht's aber nicht viel besser. Ich versuch's trotzdem mal zu beschreiben. Man sieht einen Ball, der gerade gepasst wird, aus der eigenen Hälfte von Leverkusen, wahrscheinlich vom Rechtsaußenverteidiger Frimpong.
Nee, es ist Tapsoba. Frimpong ist derjenige, der vorne ist.
Okay, alles klar. Ja. Aus der eigenen Hälfte ein langer Pass, bestimmt über 20, 25 Meter. Der Ball ist noch nicht angekommen. Und man sieht eigentlich in unserer Hälfte eine deutliche Überzahl, 4:2. Wobei unsere Abwehrkette auch relativ weit aufgerückt ist, also bestimmt 30 Meter vorm Tor, vielleicht sogar mehr. Und was besonders auffällt, ist, dass auf der rechten Seite hier Brooks und Kabak relativ geordnet wirken. Und man sieht eigentlich jetzt schon, ohne dass man genau weiß, wie es weitergeht, dass das Stellungsspiel von Nsocki und Angelino so überhaupt nicht passt. Ja. Und beide eigentlich, so wie sie jetzt stehen, nicht handlungsfähig sind. Weil der Pass wird, wenn man das Bild jetzt weiterlaufen lassen würde, würde 0,2 Sekunden später der Pass bei Frimpong ankommen, der ja auch hohes Tempo hat. Und keiner der beiden könnte wirklich eingreifen, weil da eine schöne Lücke entsteht. Und das ist ja ein gutes Beispiel für unterdurchschnittliches Stellungsspiel bei uns auf der linken Abwehrseite, die ja auch letzte Woche schon ein Problem war, ne? Diese Kombi Nsocki-Angelino.
Ja, diejenigen, die sich die Szene nochmal angucken möchten, beispielsweise auf YouTube, ARD-Zusammenfassung, das ist die Szene, da läuft Frimpong danach frei aufs Tor und da passiert dieser kleine Schubser von Brooks vor dem Abschluss.
Wir könnten ja auch sagen, Jonas, als besondere Serviceleistung, du postest es gleich nach der Folge.
Nach der Folge poste ich es, alles
klar. Und dann dürfte es bis Freitag ungefähr 17 oder 18 Uhr dort auch nochmal online sein. Also ist ja nur 24 Stunden. Aber na, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Screenshot, der die Probleme in der Abwehr eigentlich ganz gut veranschaulicht und auch so zeigt, ne, ja, was wir über Nsocki in den letzten zwei Folgen eigentlich auch schon gesagt haben.
Das ist Wahnsinn. Der eine schafft die Lücke, indem er zu weit vorne steht, und der andere, Angelino, der kriegt's nicht mal gebacken, zu akzeptieren, dass der letzte IV die Abseitslinie bildet. Das heißt, wenn Frimpong, man kann nicht ganz genau erkennen, ob Frimpong sogar am Abseits gestanden wäre, wenn man auf die Linie von Brooks und Kabak achtet. Aber Angelino, dadurch, dass er näher am Tor steht, als Brooks und Kabak, ein bisschen Grundlagenkenntnisse, das geht überhaupt nicht, dass die Außenverteidiger hinter den IVs stehen. Dadurch wird das Abseits so oder so aufgehoben. Also es ist wirklich dieser Ball, dieses Standbild, was ich hier habe, der Ball geht sogar sehr flach und auch mit Zug, also ist ein schöner Pass, aber geht sogar durch die Lücke von Nsocki und Angelino durch, die da wirklich rumstehen wie Falschgeld. Und das war wirklich nicht die einzige Szene, aber das war schon eine Szene, die mich wirklich erschüttert hat. Und by the way, ich versuche ja immer sehr, sehr transparent zu sein mit meinen Meinungen und versuche auch fair zu sein. Und auch nicht immer nur zu sagen, okay, ich habe jetzt die TSG-Brille auf. Ich sage dir, ich hätte mich sehr darüber aufgeregt, wenn es auf Seiten der TSG für den Schubser von Brooks keinen Elfmeter gegeben hätte. Ich finde es absolut lächerlich, ja, guter Punkt, dass es nur dann einen Elfmeter geben kann, wenn Frimpong fällt. Anstatt mal zu sagen, sei doch froh, dass Frimpong nicht den Timo Werner oder den Andi Möller macht und sich 30 Mal abrollt oder den Neymar macht, sondern sag einfach, ey, die Hand von Brooks ist gestreckt. Also es ist einfach eine blöde Aktion. Die ist gestreckt und die schubst Frimpong in eine Bewegung hinein, bei der er nicht mehr ungestört abschließen kann.
Absolut.
Und es ist mit der gestreckten Hand. Das heißt, es handelt sich auch nicht um Körper. Für mich ganz klarer Elfmeter für Leverkusen.
Ja, das ist ja so ein Problem, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben, auch was die Regelauslegung angeht. Es ist faktisch so, auch wenn es nirgends steht, dass du fallen musst im Strafraum, um den Elfmeter zu bekommen.
Nein, oder? Das steht doch nicht in den Regeln.
Nein, stopp.
Ach so, ja.
Also faktisch meine ich jetzt in dem Sinne, so wird es gehandhabt, aber sozusagen fußballjuristisch ist es nicht so. Aber ne, wenn du jetzt im Extremfall, also ist mir noch nie untergekommen und ich habe schon tausende Spiele gesehen, wenn du jetzt einen Tritt gegen Schienbein kriegst, aber du machst einfach normal weiter oder humpelst nur ein bisschen, passiert nichts. Und das Ähnliche ist hier. Er müsste sich einfach fallen lassen und es hätte zu 100% den Elfmeter geben müssen. Und ja, das tut unserer Sportart auch nicht gut, weil denn dadurch kommt ja dieses ganze Klischee, was ja auch stimmt zu einem gewissen Teil zustande, dass Fußballer Memmen sind und Schwalbenkönige und so weiter. Und dann wird wieder
hier. Ja, aber so eine Situation zeigt wieder, unsere Schiedsrichter erziehen sie doch dazu.
Mhm.
Solche Situationen haben zur Folge, dass in den Jugendzentren dieser Welt dieses Bild gezeigt wird und zu unseren jungen, heranwachsenden Kickern gesagt wird, Freunde,
wenn
ihr eine Berührung spürt, lasst euch fallen. Ja. Ganz einfach. Und das ist doch wirklich, da sind wir doch selber schuld. Also man erntet, was man sät. Und wir säen gerade solche Spieler.
Aber auch ehrlich gesagt schon länger. Und ja, das ist wirklich ein Problem. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich da als Leverkusen jetzt natürlich in dieser Situation nicht mehr Vorwürfe macht, aber ein typisches Zitat noch vielleicht, was da Sky-Kommentatoren immer loslassen und was die meisten einfach unhinterfragt akzeptieren, ist ja, das reicht nicht für einen Elfmeter.
Ja.
Aber es gibt auch fußballjuristisch keinen Unterschied, ob das Foul 20 Meter vom Tor entfernt ist oder direkt im Strafraum. Das ist einfach, ja. Das ist nicht der Fall. Psychologisch ist es zu 100% zu verstehen. Versteht mich da nicht falsch. Aber auch das führt nochmal dazu, dass man dann eben Andi Möller gleich im Strafraum abhebt.
Ja, weil man immer denkt, es muss ein offener Schienbeinbruch sein für einen Elfmeter. Übertrieben gesagt. Und das ist einfach Quatsch. Also die Sache ist einfach, ist es die Verhinderung einer klaren Torschance? Ja, ist es. Natürlich hätte Frimpong, dadurch, dass er fairerweise stehen geblieben ist, auch die Chance gehabt, trotz des Schuckens von Brooks den Ball hereinzumachen. Aller Ehren wert. Aber Frimpong hätte auf jeden Fall anders abschließen können, wenn Brooks nicht mit gestrecktem Arm ihn schubst. Ganz einfach. Und so ein kleiner Schubser im vollen Lauf, und Brooks ist ungefähr 3 Meter größer als Frimpong, der reicht, um jemanden so komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber das ist nicht unser Thema. Vielleicht gibt es ja einen Leverkusen-Podcast, die sich damit länger beschäftigen. Aber da muss ich einfach nur sagen, in dieser Situation einfach auch blöd gehandelt von Brooks, und Brooks generell auch wieder mit einem sehr, sehr unterdurchschnittlichen Spiel. Es ist nicht verwunderlich, dass ich mich darauf freue und dass auch Matarazzo heute in der PK gesagt hat, er freut sich auch darauf, wenn Kevin Vogt wieder da ist.
Ja, absolut. Ne?
Was nicht heißt, dass Brooks dann auf der Bank sitzt. Für den Bankplatz, da habe ich eigentlich jemand anderes im Kopf.
Ja, und es wurde ja heute auch gesagt, ich habe das Zitat extra rausgesucht, also es ging natürlich auch um Kev, und es hieß von Matarazzo: Kevin belebt den Spielaufbau und hat die Geschwindigkeit, um Bälle abzulaufen. Er zeigt im Training, dass er authentisch führen kann und auch seine Stimme laut einsetzt. Also, wenn es irgendwie geht, und dann wird er auf jeden Fall auflaufen.
Ja. So, dann David vielleicht noch, also wir müssen jetzt nicht ins Einzelne gehen, vom Leverkusen-Spiel war wieder einfach keine gute Leistung.
Ja, ein letzter Gedanke noch, ne? Ich wollte ja jetzt unhöflicherweise noch einen Gedanken zu meiner eigenen Frage verlieren.
Achso, ja. Ja, ich habe auch noch einen Gedanken, aber mach du mal.
Warum die Statistiken so ausgewogen waren, ne? 50-50 Ballbesitz, 11-12 Torschüsse. Naja,
weil das Spiel so früh durch war.
Richtig, die zweite Halbzeit hätte man quasi gar nicht mehr anpfeifen brauchen. Und dann wurden wir natürlich stärker, weil Leverkusen nicht mehr musste. Und das ist deswegen auch sehr, sehr schmeichelhaft, wenn man sich damit jetzt irgendwie brüsten würde, was aber meines Wissens nach niemand getan hat. Der jetzt irgendwie so sagte, wenn wir in der ersten Halbzeit aufgetreten wären wie in der zweiten, hätten wir das gewonnen. Das ist natürlich Hanebüchen, weil Leverkusen einfach einen Gang oder vielleicht sogar zwei runtergeschaltet hat.
Ja. noch jetzt noch der letzte Gedanke dazu, zum Thema Wechseln. Auch die Wechsel konnte ich in diesem Spiel nicht hundertprozentig nachvollziehen. Also klar, es gab auch
Wechsel. Ich auch nicht. Oh, gutes Thema.
Die absolut in Ordnung waren. Also beispielsweise Delaney mit keiner guten Leistung. Ob du dann natürlich in dem Spiel wieder einen Tuhumcu reinbringen musst, der vielleicht in so einer Situation jetzt nicht der Richtige ist, weil er einfach noch verständlicherweise mit sich selbst beschäftigt ist. Aber beispielsweise auch das dritte Tor von Loschek als Frimpong. Da, also das hat ja Bochum-Verhältnisse angenommen, was da Frimpong auf rechts mit uns getrieben hat. Und dann sind wir in einer Szene kurz vor dem 3:0 für Leverkusen, ist Delaney und Nsocki beide bei Frimpong. Delaney ist viel näher am Ball als Frimpong und Delaney zeigt mal wieder, dass er nicht der Schnellste mehr ist und lässt sich da von Frimpong sowas von den Schneid abkaufen. Also das war wirklich krass. Aber David, was zur Hölle? Also, eine Sache ist klar. Matarazzo hört noch nicht unseren Podcast. Weil ansonsten wäre ihm klar gewesen, dass ich letzte Woche gesagt habe, der Spieler, der für mich am befreitesten wirkt, ist Munas Dabur. Und der sitzt 90 Minuten durch. Ein Fisnik Aslani kommt rein. Hat er schon in der Bundesliga einen guten Ball gestoppt?
Also, ich muss jetzt, ich würde jetzt andersrum das Ganze aufrollen. Aslani war schon in diesem Spiel ein belebender Faktor, hatte natürlich auch überhaupt keinen Druck, blieb natürlich jetzt in allen Bundesliga-Einsätzen ansonsten ohne Tor und es ist zu früh für ihn, wenn es überhaupt jemals Richtung Bundesliga geht. Also das kann ich schon ein bisschen verstehen, aber dass Munas eben 90 Minuten durchsitzt, allgemein ergibt gar keinen Sinn. Was man ganz klar sieht, ist Matarazzos Idee, im Prinzip indirekt zu sagen, durch die Auswechslungen, ich setze jetzt nicht auf die Arrivierten, sondern nur auf die Youngster. Bicacic, Rudi, Stiller und Dabur saßen alle 90 Minuten durch und es kamen Bischoff, Tuhumcu, Aslani und Dolberg. Das ist ein klares Zeichen. Aber dieses Zeichen gegenüber Dabur zu setzen, macht auf Grundlage des Leistungsprinzips keinen Sinn. Der ist befreit, der hat zuletzt getroffen, der hat eine ordentliche Saison gespielt. Ne? Ich sag nur, Moment, gucken wir mal kurz hier, 16 Spiele, 8 Tore. Das ist Munas Bilanz. 16 Pflichtspiele und 8 Tore. Leck mich am Arsch, wenn der das
sogar über die Saison durchspielen würde. Sogar bei dem Drecksspiel in Bochum hat er getroffen.
Entschuldigung, 7 Tore. 7 Tore,
verzählt. Der macht ja nichts, ist ja egal.
Ja, aber man muss das einfach nur mal vergleichen mit der Konkurrenz. Und ich finde es enorm wichtig, dass Ilas wieder fit ist, aber das war gar nichts. Das war an dem Tag gar nichts. Da hat Dolberg sich besser präsentiert, aber auch hier gilt, in der zweiten Halbzeit war Leverkusen nicht mehr im fünften Gang, um das nochmal so zu sagen.
Aber was ich so heftig finde, also klar, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart von mir gegen Aslani, das war auch einfach, weil ich ein bisschen wütend bin, das mag sein, der ist natürlich ein guter Kicker und keine Frage, aber was mich erstens mal bei Aslani beschäftigt, Punkt 1, er hätte niemals vor Dabur eingewechselt werden sollen. Das ist ein Fakt, der steht einfach fest. Und zweitens mal, sowohl formtechnisch als auch natürlich vom Können. Und zweitens, wir bei der TSG. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren viele Stürmer gehabt. Irgendwelche 18-, 19-jährigen Kerle, wo man immer dachte, okay, schaffen die vielleicht den
großen Sprung. Maxi Bayer zum Beispiel.
Maxi Bayer, David Otto,
Jao Klaus. Früher.
Wie bitte?
Patrick Ochs davor oder so.
Genau, alle möglichen Leute. Und ich sag's dir so, wie es ist, Maxi Bayer und auch David Otto, vor allem Maxi Bayer, habe ich während ihren Auftritten der Bundesliga immer deutlich stärker gesehen als Aslani. Und selbst die haben jetzt in der zweiten Liga zu kämpfen. Also in der zweiten Liga, Maxi Bayer vor allem, der trifft schon. Die sind mittlerweile beide solide Zweitligastürmer. Aber du merkst schon, ich sage Zweitligastürmer. Und Aslani sehe ich nochmal schwächer. Also wie kommt man auf die Idee, dass der auf einmal der neue goldene Goldjunge ist? Verstehe ich nicht.
Ja, nur weil wir eben 3-0 hinten lagen. Aber man hat eben sich entschieden, als Matarazzo zu sagen, beim 0-1 in der Halbzeit, war ja fast noch schmeichelhaft, bringen wir Dolberg für Geiger, kann ich in gewisser Weise verstehen. Und dann eben, nachdem es dann 2 und 3-0 stand, hat eben, ja, hart gesagt, Matarazzo abgeschenkt. Was man ja auch ein bisschen verstehen kann. Aber dadurch jetzt indirekt Munas zu bestrafen, das macht halt gar keinen Sinn. Der war ewig verletzt, kam gut zurück, direkt getroffen im Test, direkt getroffen in der Liga. Wo ist das Problem? Ich denke auch, dass wir ihn gegen Augsburg sehen werden als Joker. Aber das ist schwierig zu rechtfertigen. Und jetzt sind wir uns mal ehrlich. Machen wir uns mal ehrlich, um einen Markus-Lanz-Satz zu benutzen. Aslani, Tohumcu und Bischoff können noch eine Rolle spielen, aber das werden nicht die relevanten Faktoren. Vor allem nicht alle drei im Abstiegskampf sein. Auf keinen Fall.
So, ja. Alle drei haben wahrscheinlich das Potenzial, in einer gut funktionierenden Mannschaft Bundesliga-Niveau zu spielen.
Wenn nächste Saison die Mannschaft wieder funktioniert. Das ist Stand Exakt. Jetzt nicht der Fall.
Aber das sind mit Sicherheit alles drei nicht die Spieler, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und die sagen so und so. Da ist es noch eher ein Biko. Weil ein Biko, unabhängig davon, ob er der Schnellste ist, unabhängig davon, ob er vielleicht der Fitteste ist. Ja. Biko sagt, hört mal zu, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Den Frimpong, da tut's jetzt halt mal kurz Aua. Auch wenn ich nicht hinterherkomme. Ich bin zwar nicht so schnell wie in Socki, aber da, hier, Jens Jeremies mäßig, du kommst über die Mittellinie, aua. Und dann ist so ein Frimpong ganz schön mal anders drauf. Und das wäre einfach eine Qualität, die Biko hätte reinbringen können. Und deswegen komme ich an den Punkt, er hat sich dafür entschieden, für die Jungen, anstatt für die Erfahrenen. Ich sage nach dem Spiel, Fehlentscheidung. Das ist eine Situation, da brauchst du die Erfahrenen. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Es kam heute, war heute ja die Pressekonferenz von Matarazzo, war langweilig, also nichts war wirklich außergewöhnlich. Ein Satz aber, er hat eigentlich eine Standardfloskel benutzt, aber da können wir drüber nachdenken. Er hat gesagt, in den zukünftigen Wochen werden die spielen, die alles geben. Heißt das jetzt, dass die nicht eingewechselt wurden, nicht alles geben im Training?
Also das würde ich mindestens mal bei Spielern wie Rudi oder Biko eigentlich ausschließen. Das sind so
professionelle. Bei einem Dabur eigentlich auch.
Ja, und vor allem dann, Dabur kann ja sogar mit Zahlen nachweisen. Er hat im Testspiel getroffen, er hat letzte Woche gegen Bochum getroffen, war deutlich besser als die anderen Stürmer. Sitzt jetzt 90 durch, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich musste da grundsätzlich zustimmen, auch wenn nach 0-3 natürlich nicht mehr viel möglich ist. Und eine Szene ist mir noch im Kopf, die hat jetzt nichts bewirkt, das gebe ich gerne und offen zu. Trotzdem hat sie mich irgendwie beeindruckt, weil wir ja auch oft über Führungsschwäche in Anführungszeichen reden. Und das, was ja auch Delaney zum Beispiel gesagt hat, als er kam, dass das ein Problem ist. Gegen Bochum, bei diesem wirklich Katastrophenkick, kam zur Halbzeit unter anderem Bicacic und Dabur, ne? Und das waren die einzigen, jetzt Baumann vielleicht mal ausgenommen, die kamen rein, wurden eingewechselt. Das Erste, was sie gemacht haben, war die anderen Spieler anzubrüllen und anzufeuern. Mhm. Und das hat jetzt, ne, nach der Halbzeit, ich guck noch mal kurz, ja, nicht wirklich was bewirkt. Also nach der Halbzeit war es dann immerhin noch ein Unentschieden, wenn man das jetzt mal schmeichelhaft ausdrücken will. Aber das ist schon die Mentalität, die es braucht. Die muss jetzt nicht zwingend von den beiden ausgehen. Aber das war so eine der wenigen Szenen aus den letzten Wochen, die ich ganz gut fand. Und gerade bei Biko ist es natürlich klar, dass der für sowas steht.
Ja, das Problem ist, wir hatten die Spieler auch auf dem Platz. Und Brooks wurde dafür geholt, um laut zu sein,
richtig,
um
eine
Führungspersönlichkeit zu sein. Delaney auch. Aber bei den beiden ist für mich jetzt vollkommen klar, die haben sich das Standing und das Selbstvertrauen noch nicht erarbeitet, um laut zu sein. Ein Brooks traut sich momentan noch nicht laut zu sein, weil er hundertprozentig selbst nicht zufrieden mit seinen Leistungen ist und sich denkt, okay, wer bin ich gerade, meinen Nebenmann zusammen zur Sau zu machen, wenn ich selbst einen Scheißdreck zusammenspiele. Und schon, ähnlich ist es schon bei Delaney. Das heißt, die müssen erstmal selbst Erfolgserlebnisse sammeln, was natürlich unfassbar schwer ist, wenn du dich in so einer Negativspirale bewegst. Und es kommt ja auch nichts. Ein Baumi mit einem schlechten Spiel. Ein Kramaric mit einem schlechten Spiel. Also, ich weiß nicht, wo dieses Erfolgserlebnis, was man jetzt einfach mal erzwingen muss, wo das jetzt auf einmal herkommen soll. Vielleicht ja gegen so einen Gegner wie Augsburg, aber auch Augsburg ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Aber, kleiner Lichtblick, Augsburg ist eigentlich grundsätzlich ein Gegner, der uns liegt.
Ja, Augsburg ist sogar einer unserer Lieblingsgegner. Auch das habe ich rausgesucht. Ob das uns jetzt hilft, ist eine gute Frage. Von 23 Bundesliga-Duellen hat die TSG 14 gewonnen und nur 5 Augsburg. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Quote. Aber ob uns das jetzt wirklich hilft, weiß ich nicht. Und ich bin halt auch sehr gespannt, welchen Weg jetzt welchen Blick jetzt Matarazzo einschlägt. Also jetzt schon direkt auf Youngster zu setzen, kann ich mir bei dem Kader wirklich nur bedingt vorstellen. Aber ich stimme dir absolut zu. was zum Beispiel Brooks angeht. Aber deswegen wird ja auch Vogt so wichtig sein, wenn der wirklich morgen Abend spielen kann.
Ja, also ich drücke wirklich alle Daumen, die ich habe, dass Kevin sich irgendwie da fit gespritzt bekommt. Wir brauchen ihn wirklich dringend. Wenn es nicht dringend wäre, dann wäre ich auch nicht irgendwie fürs Fit-Spritzen, aber in diesem Fall, wir brauchen wirklich mal einen neuen Impuls da hinten.
Es ist wirklich schockierend. Und dann kann ich mir auch, ne, also vielleicht ist es naiv, schon vorstellen, dass auch Kabak, Brooks, Vogt schon jetzt einigermaßen funktionieren kann gegen eine Mannschaft wie Augsburg. Hat auch, wie gesagt, wirklich viel mit Verunsicherung zu tun. Wer soll da die Chefrolle ausführen bei wirklich 5 Spielenden hinten drin mit den Außenverteidigern, die alle nicht in Form sind und oder die gar nicht richtig angekommen sind. Was ich jetzt auch ein paar Mal gelesen habe, ist, dass Brooks ein Fehleinkauf sei. Da mahne ich zur Vorsicht. Aus 2 Gründen. Grund 1, er hat fast nichts gekostet. Muss man schon mit in Rechnung stellen, finde ich. Punkt 2, schaut mal gerne bei transfermarkt.de rein. Ihm fehlt komplett die Spielpraxis. Also wir können diese Debatte gerne im März führen, aber bitte noch nicht heute. Er hat jetzt einfach die Situation gehabt, und das ist bei uns ja wirklich krass, dass er jetzt mehrfach diese, wie es Nagelsmann genannt hat, Quarterback-Position spielen musste, also die zentrale Position als Spieler, der den Spielaufbau macht, was übrigens indirekt auch ein Diss gegenüber Kabak und Socki ist. Aber das war jetzt, stand jetzt noch überhaupt nicht möglich und kann man auch ein bisschen verstehen. Nichtsdestotrotz sage ich auch offen, gegen den Ball hätte ich mir da auch jetzt schon mehr erwartet.
Ja, in jedem Fall. Stimme ich dir aber zu, wir werden gleich sowieso noch mal kurz über Brooks reden müssen, weil David, ich schlage jetzt vor, wir beenden das Thema. Wir haben ja jetzt schon viel auch Allgemeines geredet, auch Sachen, die jetzt auf jeden Fall auch relevant sind für das Augsburg-Spiel. Wir werden heute nicht mehr explizit über das Augsburg-Spiel reden, weil es einfach auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ist morgen Abend, es wird sich nichts ändern. Wir müssen einfach schauen, dass wir irgendwie einen Sieg erzwingen, mit Kevin Vogt oder ohne. Aber es ist jetzt einfach mal relevant, dass wir uns noch die Zeit nehmen für eigentlich das Thema der Stunde. Und zwar geht es jetzt um ein Thema, was auch die Fanszene extrem beschäftigt. Das hat man alleine daran gemerkt, wie viele Nachrichten bei uns bei Instagram eingegangen sind. Viele haben darum gebeten, dass wir diesen offenen Fanbrief, würde ich es jetzt mal nennen, oder Appellbrief der Young Boys 07, dass wir das einfach thematisieren und dass wir darüber reden, das einordnen. Und ja, und das werden wir jetzt an dieser Stelle auch tun.
Genau. Ich habe ihn auch gerade nochmal gelesen. Du hast ihn ein bisschen ausführlicher studieren können. Wir haben tatsächlich 3-4 Nachrichten bekommen, die genau darin hingezielt haben. Und man muss sagen, der Brief ist ja in den sozialen Medien sehr, sehr gut angekommen. Wir versuchen das jetzt nochmal so ein bisschen als Außenstehende, die ja jetzt nicht permanent in der Kurve stehen, einzuordnen. Aber man kann, um jetzt einfach mal einen Punkt zu nennen, ist auf jeden Fall nachvollziehen, dass jetzt sowas kommt in der jetzigen Situation. Gerade eben von den Menschen, die da immer mitreisen, die immer supporten, die ihre ganzen Samstage opfern. Jetzt auch wieder werden in Augsburg mindestens 400 Menschen dabei sein. Klingt jetzt nicht viel, aber in der jetzigen Situation ist das dann auch eine respektable Anzahl an Menschen, die wirklich wahrscheinlich frustriert ohne Ende sind und trotzdem ihren Samstag opfern. Und von dieser Richtung kommt der Brief ja von den Young Boys 07. Und
ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, Jonas, wie wir das aufrollen wollen. Du hast ihn vielleicht präsenter. Willst du es vielleicht versuchen, ein bisschen zu strukturieren?
Ja, also ich habe ihn mir gescreenshottet. Ich habe ihn jetzt hier, ich habe mir auch Notizen gemacht. Ich habe mit einem Textmarker mir ein bisschen was digital markiert. Also mir ist es da schon wichtig, dass wir da unserem Auftrag auch gerecht werden und darüber sprechen. Weil, ja, wir haben schon eine gewisse Reichweite, würde ich sagen, und es ist auch wirklich ein Brief, da haben sich die Young Boys Mühe gegeben, der ist top geschrieben und die haben auch wirklich Belege dafür. Also da ist nicht einfach vorwurfsvoll irgendwas zusammengeschwafelt, sondern das ist wirklich auch, das hat Hand und Fuß, was da steht. Also ich würde sagen, wir bauen es einfach mal genauso auf, wie die Young Boys das auch selbst getan haben. Also grundsätzlich geht es bei dem Brief darum, das ist so ein 4-seitiger Brief, der wurde bei dem Heimspiel jetzt gegen Leverkusen verteilt. Und es gibt als kleine Nebeninfo beispielsweise auch ein Foto davon, dass Olli Baumann den in den Händen hatte. Das heißt, dieser Brief, der hat es auf jeden Fall auch zu den Spielern und zu den Verantwortlichen der TSG geschafft. Das heißt, die haben den auch
gelesen. Die Verantwortlichen gelesen. Haben sogar reagiert, aber dazu später mehr.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Grundsätzlich geht es darum, die Young Boys haben versucht, grundsätzliche Probleme, die bei der TSG seit Jahren sind, also nicht nur sportlich, sondern auch wirklich in den Strukturen aufzudecken und zu sagen, warum es denn bei der TSG nicht läuft, oder sagen sogar, es war nur eine Frage der Zeit, bis sich eben diese komischen Strukturen oder diese Fehler in den Strukturen endlich mal aufs Sportliche auswirken. Und das deswegen kommt jetzt eben dieser Brief. Also zunächst mal, der erste Punkt, den die Young Boys anbringen wollen, ist das Thema Geschäftsführung. Ich lese einfach mal ganz kurz die ersten paar Zeilen vor, weil ich finde, die sind ziemlich gut geschrieben und ziemlich aussagekräftig. Mhm. Also Thema Geschäftsführung. Diese wurde während bzw. kurz nach der sportlich erfolgreichsten Phase unseres Vereins in der ersten Liga immer weiter ausgehöhlt und umgebaut. Fachkompetenz und Nähe zur Mannschaft und Fans, damals verkörpert durch den Zutzenhausener Dr. Peter Görlich, wurden ersetzt durch Nähe zum Gesellschafter in Person von Danny Strich, einem guten Golfkumpel von Dietmar Hopp. Peter Görlichs Entlassung während der erfolgreichsten Zeit der Vereinsgeschichte resultierte aus dessen kritischer Einstellung gegenüber der stetigen Einflussnahme höherer Instanzen. Dann geht's noch ein bisschen weiter. Es wird auch vermutet, dass auch damals das Ende von Hansi Flick bei der TSG darin begründet war, dass auch Hansi Flick keinen Bock darauf hatte, dass die ganze Zeit diese hohen Instanzen ihm reingelabert haben und so weiter. Genau, also das ist einfach der Vorwurf, dass die Führungsetage nach und nach ausgetauscht wird mit irgendwelchen Kumpels von Dietmar Hopp und es einfach keine Seele mehr hat. Also dass kein Bezug mehr zu Zutzenhausen, zur TSG, zu Hoffenheim, zu unserer Region ist.
Ja, also haben wir ja auch schon mal drüber geredet, als Dr. Peter Görlich entlassen wurde, muss man ja rückblickend sagen, wurde natürlich wieder anders benannt. War übrigens auch eine unserer meistgehörten Folgen. Weil das ist natürlich sehr, sehr viel für Aufsehen gesorgt hat und wir konnten es auch nicht nachvollziehen, weil das ist ja wirklich, das kann man ja wirklich ohne Probleme so sagen, dass Dr. Peter Görlich genau in den Phasen, in denen die TSG sich am meisten und am besten entwickelt hat, in Charge war, in Funktion war und da eben auch sehr, sehr verwurzelt in der Region war, was natürlich für die Fans auch eine große Rolle spielt. Also, den Punkt gebe ich dem Brief. Das einzige Problem, was ich leider sehe, muss ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen, ist, weder die Young Boys noch wir haben da einen perfekten Einblick und wissen nicht ganz genau, was los ist. Wir haben damals auch darüber gesprochen und stimmen auch den Vermutungen jetzt weitgehend zu, würde ich einfach mal sagen. Aber ganz sicher wissen können wir es nicht. Und auch jetzt zum Beispiel die Neubesetzung. Die wirkt natürlich, wenn man das so sagen möchte, in gewisser Weise verdächtig und man kann eine gewisse Hopp-Nähe feststellen. Aber ob die jetzt wirklich genau machen, was Dietmar Hopp will, wir wissen es schlicht nicht. Also ich rede jetzt gerade über Danny Strich, Professor Dr. Jan Meyer und Frank Briel, die jetzt ja gerade die Geschäftsführung bilden. Und es gibt sicherlich Hinweise, die dafür sprechen. Aber woher sollen wir es wissen? Also wir sind jetzt keine Investigativjournalisten, wir sind jetzt nicht irgendwie Menschen, die sich da einschleusen können. Aber ja, es hat ein Geschmäckle, den Punkt gebe ich den Young Boys.
Was auf jeden Fall stimmt ist, und das sagen sie hier auch, dass seit eben die Führungsetage so ist, wie sie ist, dass die Fannähe fehlt. Und das können sie natürlich beurteilen. Also, dass man die kaum noch sieht. Dass davor Peter Görlich einfach mehr auf die Fans zugegangen ist. Das ist ein Fakt, den die Young Boys natürlich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut wissen können. Genau, und dass es natürlich einfach einen Geschmack hat, wenn es ausgetauscht wird durch irgendwelche Leute.
Ohne konkreten Anlass. Also ohne Anlass, den man als Fan wahrnehmen kann. Aber deswegen könnte es ja theoretisch trotzdem einen gegeben haben.
Ne? Genau, also die Beweislage, also die Beweislage ist erdrückend, sagen wir es mal so, aber es gibt natürlich keinen hundertprozentigen Beweis. Und jetzt noch ein anderer Punkt, der in diesem Zuge angebracht wird. Und das habe ich beim Lesen mir so gedacht, stimmt zu 100%. Mhm. Wir sind eigentlich der einzige Verein, wo, egal wo du irgendwas liest, es ist immer nur Alex Rosen im Fokus. Als wäre es eine One-Man-Show. Er ist der Einzige, der Verantwortung übernimmt, also jetzt außer der Trainer, aber er übernimmt ja
sozusagen Görlich hat das meines Wissens nach vereinzelt getan.
Genau, aber ja, es gab auch Interviews von Görlich, aber ich habe noch nie einen von den anderen irgendwo von einem Sky-Interview gesehen.
Strich, Meier oder Briel sind schon sehr im Hintergrund im Vergleich, ja, das stimmt.
Also es ist eine komplette One-Man-Show und wenn du jetzt mal das bekannteste Beispiel nimmst, Bayern München, da siehst du ja auch nicht nur Salihamidzic, da siehst du mal Kahn, siehst du auch leider Gottes ab und zu Hoeneß noch. Weißt du, was ich meine? Also da werden die Verantwortungen schon so geteilt und bei der TSG hat man das Gefühl, alles, was getan wird, macht nur Alex Rosen. Außer Alex Rosen baut irgendwie Scheiße, dann gibt es sofort einen drauf.
Ja, oder bei den Bayern war ja auch Karl-Heinz Rummenigge bis 2021 Vorstandsvorsitzender, der auch sehr viel gesagt hat, ne? Sehr, sehr viel. Also da waren es dann Kahn, Rummenigge, Salihamidzic, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir könnten jetzt noch mehr Namen hier finden. Und das ist tatsächlich auffällig. Ich weiß gar nicht genau, wie das kommt. Aber nur mal ganz allgemein gedacht, das ist sicherlich ein Fehler von der Geschäftsführung. So zu kommunizieren, macht einen auch nicht wirklich beliebt. Weil Dr. Peter Görlich hatte diese Nähe und Bekanntheit in der Region in gewisser Weise auch automatisch und die anderen haben die eben nicht. Und das ist einfach, was man so aus PR-Sicht sagen würde, eine blöde Idee. Alex Rosen, der jetzt, klingt jetzt blöd, aber der faktisch ja gar keine so hohe Position hat, quasi so die One-Man-Show machen zu lassen und sich selber komplett im Hintergrund zu halten, weiß ich nicht, weißt du, also gehen wir mal nochmal die alte Hierarchie bei Bayern durch. Salihamidzic selbst ist jetzt ja auch nicht so mächtig, weißt du, wie ich meine?
Und das haben die Verantwortlichen ja auch jetzt jahrelang spüren lassen.
Eben, aber es waren eben auch immer noch Kahn und Rummenigge zu hören in den letzten Jahren, die deutlich mächtiger waren. Und diese Etage 1 drüber schweigt bei uns mehr oder weniger. Und das ist
doch einfach mal, um es plump auszudrücken, feige. Weil die kritischen Fragen, die Fragen, wo du dann schwitzend vor der Kamera stehst und dich rechtfertigen musst.
Auch beim Doppelpass oder so oder bei so einem Case.
Ja, genau, das sind doch die Situationen, wo es kritisch wird, wo es eng wird, wo man, natürlich, das ist bestimmt auch, hat irgendwie auch Hand und Fuß und das machen die auch extra, weil Alex Rosen ein charismatischer, netter Mann ist.
Der kann das sehr, sehr gut, klar.
Der kann das gut, aber das ist einfach nur feige. Einem Mann, der in der Hierarchie offenkundig nicht ganz oben steht, die ganze Zeit das Mikrofon in die Hand zu drücken, ausschließlich. Und
Ja, denkst du, das ist pure Taktik oder was steckt da dahin? Ist es wirklich Feigheit? Das ist schwer zu sagen, ne? Auch das wissen wir ja nicht.
Muss ich aber jetzt fast schon unterstellen. Weil,
also es wirkt zumindest so, ne? Vielleicht auch mal das ist ja fast so, als würde der Schulleiter, der Schuldirektor immer schweigen und seine Abteilungsleiter oder den Konrektor vorschicken.
Genau, der ist bei jeder Neueinschulung, wo der Direktor normalerweise eine Rede halten muss, ist der krank und die Konrektorin muss es machen.
Ein bisschen
auch nicht so geil.
Das ist natürlich jetzt ein Punkt, den ich wichtig finde, der aber jetzt nicht unbedingt was mit sportlicher Kompetenz zu tun hat.
Nein, aber es geht ja darum, die Unruhen im Verein zu erklären. Und das kann intern, wenn du dir den Verein vorstellst wie ein Unternehmen, wo auch geredet wird, wo gemauschelt wird, kann das schon zu Unruhe führen. Wenn Alex Rosen immer offiziell, also vor den Medien, als der Sündenbock dargestellt wird, weil er halt immer Rede und Antwort stehen muss. Also kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ist ganz
interessant. Gerade auch, und das ist nur eine Vermutung jetzt von den Young Boys, es heißt wohl, als was seien die anderen Männer, die wir eben schon genannt haben, jetzt nicht die größten Sympathen der Welt.
Das Problem ist, ich musste gerade sogar Frank Briel googeln, und das verrät eigentlich einiges, weil ich ihn auf der Straße gar nicht erkennen würde. Mhm. Dr. Peter Görlich habe ich tatsächlich sogar mal im Auto gesehen, als ich noch in Neckargemünd gewohnt habe. Also den kennt man, den erkennt man, als er noch da war, aber ja, die sind einfach nicht präsent. Ich habe übrigens, ne, ich glaube, das steht jetzt nicht im Brief der Young Boys, aber ich habe tatsächlich gestern noch was anderes aufgeschnappt, was mich auch überrascht hat. Und zwar hat Der Sportpodcast Stand Jetzt, bei dem wir ja auch schon zu Gast waren, liebe Grüße an der Stelle, auch über die Krise bei der TSG gesprochen und hat dort etwas benannt oder aufgegriffen, was ich so noch nie gehört habe, was mich aber trotzdem so minimal nachdenklich gemacht hat. Und zwar, dass jetzt erstens mal Alexander Rosen ziemlich isoliert ist bei der TSG, keine Unterstützung hat über Jahre, jetzt natürlich wieder durch Pirmin Schwegler, wir haben berichtet, hoffentlich kann der da irgendwie sinnvoll integriert werden. Und auf der anderen Seite, dass Rosen und die Geschäftsführung fast keinen direkten Kontakt zur Mannschaft hätten. Was ich mir aber bei Rosen so nicht vorstellen kann. Aber wissen Rosen wir das genau? Ich würde das, auch obwohl ich die Kollegen von Stand jetzt sehr schätze, fast schon als Quatsch darstellen. Schreibt uns gerne mal, weil das sind wir uns jetzt wirklich nicht sicher, schreibt uns gerne mal, ob ihr wisst, dass Alex Rosen regelmäßig bei Trainings oder Ähnlichem am Start ist. Also ich glaube schon, dass der, ob der jetzt in der täglichen Arbeit da ist, das glaube ich nicht. Glaube ich aber auch bei Brazzo Salihamidžić nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der regelmäßig mal ein Training besucht, mit Spielern redet, mit Trainern redet, mit in der Kabine ist und so weiter. Wenn da jemand genaueres weiß, zum Beispiel beim Training oder so, gerne uns mal per Insta schreiben. Aber das kann ich mir wenig vorstellen. Was aber ein Punkt ist, und der stimmt, bis zur Einstellung von Pirmin Schwegler hatten wir eine sehr, sehr dünne Führungsetage im Sinne von einfach sehr wenige Leute.
Mhm. Ja, also das Thema schließen wir jetzt ab und sagen, da gibt es auf jeden Fall, also da haben die Young Boys einen Punkt. Bei diesem Punkt der Führungsetage, da ist auf jeden Fall ein Problem, was es anzusprechen gab, auf jeden Fall. Jetzt, David, Thema 2. Ich fasse es mal kurz so ein bisschen zusammen. Thema Rogon, auch schon dutzende Male
besprochen. Habe ich auch eben schon dran gedacht, ich wollte es aber jetzt nicht vorweggreifen.
Genau, haben wir schon dutzende Male drüber gesprochen, haben auch schon ganz oft Witze gemacht, wenn wir irgendeinen Spieler gegoogelt haben beim Transferkarussell und gesehen haben, oh Rogon, dann wussten wir gleich, er ist nächste Woche bei uns.
Der kommt sicher.
Ja, ja. Also, das Thema Rogon hat auch, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle. Also, man weiß, Roger Wittmann ist ein enger Vertrauter von Dietmar Hopp, das ist ein Fakt. Und was auch der zweite Fakt ist, wir haben schon sehr, 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 sehr oft Spieler über die Agentur Rogon geholt. Was jetzt hier eben aus dem Brief der Young Boys hervorgeht, ist, dass Alex Rosen durch Rogon kaum noch Einfluss darauf hätte, welche Transfers denn getätigt werden. Und das ist natürlich jetzt eine Unterstellung, die ich so nicht unterschreiben würde. Weil, und das sagt der Brief auch, wir haben auch schon natürlich richtig krasse Spieler bekommen durch Rogon, die wir ohne Roger Wittmann wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Carlos Eduardo, Joel Linton, Jorginho Rutter jetzt als neuestes Beispiel, die werden hier alle angebracht. Natürlich, wir haben auch viel Scheiße schon über Rogon bekommen. Und auch John Anthony Brooks ist jetzt von Rogon. Jetzt ist aber die Sache, beispielsweise John Anthony Brooks, da schließe ich aus, dass das ein Transfer ist, den wir nur getätigt haben, weil er über Rogon kommt.
Also genau, weil so, er ein so einfach ist die Welt nicht, dass man immer
genau,
alles gleich genau erklären kann.
Lass es, ich glaube, das Thema Rogon ist anders. Da muss man nicht immer so schwarz malen. Ich glaube, es ist folgendermaßen. Ja, Dietmar Hopp ist ein Mensch, der hat natürlich Freunde. Ob die jetzt sympathisch sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist ein Mensch, der hat Freunde. Und wenn du einen Verein hast und du hast einen engen Freund, der eben Spieler vermarktet und dann ist ein John Anthony Brooks auf dem Markt, dann ist es ja wohl klar, dass du da mal fragst, ey, wie sieht's denn aus? Also ich glaube nicht, dass wir die Spieler ausschließlich holen, weil sie bei Rogon sind und dass wir keine anderen Spieler holen, weil davon irgendwelche Vorteile sind, sondern dass wir eben gute Spieler bekommen, weil es Rogon-Spieler sind. Also das ist ein Geben und Nehmen.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt und dürfen wir jetzt auch nicht anfangen, weil einfach weil es faktisch falsch wäre, so zu tun, als wären jetzt alle unsere Spieler von Rogon. Ne? Also wenn man ein paar große Spieler nimmt, auch zum Beispiel Kabak, der erst jüngst kam, keine Rogon-Spieler, Baumann, Bebu. Ne? Aber klar, du hast recht. Ich würde da sagen, das hat viel Schatten, aber durchaus auch Licht, wenn man da so gute Connections hat. Mhm. Und wir haben jetzt einfach mal nur objektiv gesehen, relativ gut eingekauft. Ich würde sagen, wenn wir uns jetzt einfach mal, wir sind natürlich jetzt parteiisch, das ist klar. Wenn wir uns jetzt mal mit anderen Fußballbeobachtern zusammensetzen würden von anderen Vereinen, dann würden die doch sagen, ach, gar nicht schlecht, dass ihr so Leute wie Kabak, Brooks bekommen habt, Angelino
Delaney, und Dolberg, so weiter. Das sind krasse Namen.
Ja, da würden die sagen, für einen Verein wie die TSG, Dolberg habe ich ganz vergessen, kann sich das sehen lassen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Young Boys, aus meiner Sicht völlig zu Recht, Rosen eben nicht kritisieren, wenn ich das hier richtig gelesen habe, sondern ihn sogar loben.
Ja, die einzige Frage ist hier, die zu Recht gestellt wird, aber auf die wir keine Antwort haben, ist, hier wird gesprochen, das ist natürlich ein sehr schönes Bild, von dem Muster der Bevormundung. Das heißt, wird Alex Rosen in manchen Situationen übergangen und es wird gesagt, wir holen jetzt als Beispiel Felipe Pires oder, um mal ein Negativbeispiel zu nennen, oder wir holen jetzt John Anthony Brooks und Alex Rosen kann nichts dagegen tun. Oder ist es eher so, dass sich Alex Rosen mit Hilfe von Rogon an gewissen Spielern bedient. Also, dass es eher ein Nehmen ist, anstatt ein Geben. Und das ist natürlich die Frage, die wir nicht hundertprozentig klären. Absolut. Ich würde jetzt aber eher mal sagen, dass das Zweitere zutrifft. Also, dass wir eher davon teilweise profitieren, Spieler zu bekommen, weil die eben bei Rogon sind. Das ist natürlich immer, also ich finde es auch nicht geil. Versteh mich da nicht falsch. Ich finde es einfach irgendwie nicht sexy, wenn man als Verein da so ein irgendwie so zwei reiche Männer hat, die da irgendwie golfen gehen und die da irgendwelche Geschäfte machen. Einfach ungeil. Aber dazu sagen, dass Rosen bevormundet wird, glaube ich nicht.
Ja, wieso sollte er denn den Job seit 10 Jahren auch machen? Und was jetzt auch dazugehört, und das ist ja das Entscheidende, das sehen ja die Young Boys offensichtlich auch so, die Bilanz von Rosen, was die Spieler betrifft, ist gut, vor allem seit 2015, 16, teilweise sogar sehr gut. Was man ihm eben langsam ankreiden könnte, ist die Trainerwahl, aber wir wissen ja alle, dass Trainerentlassungen manchmal auch sozusagen Strohmann-Entscheidungen sind, obwohl eigentlich mehrere Sachen im Team nicht stimmen. Und da sind wir ja quasi auch gerade indirekt auf Spurensuche. Und hier steht ja auch noch, stimmt gar nicht. Es war ein Banner im Stadion. Und auf diesem Banner im Stadion stand am letzten Wochenende Alex Rosen, das nächste Bauernopfer einer realitätsfernen GF. Also Geschäftsführung, nehme ich an. Mhm. Also die Fans stehen schon mehrheitlich hinter Alex und nicht hinter der Geschäftsführung. Das ist vielleicht wichtig zu differenzieren, denn ich bin ja manchmal doch auf den bösen Medien wie Facebook, Social, Instagram und Co. unterwegs und da ist die Stimmung jetzt generell ziemlich beschissen, auch gegenüber Alex, was man objektiv nur bedingt verstehen kann, aber die Menschen sind halt wütend und deswegen bin ich da jetzt einigermaßen gnädig.
Weißt du, was dadurch erreicht wurde? Und das ist auch das nächste Thema des Briefs. Da geht es natürlich um Hopp. Darüber haben wir letzte Woche auch geredet, dass es ja das Gerücht gibt, dass Hopp auch dann beispielsweise gesagt hat, Hoeneß soll letztes Jahr gehen oder er musste jetzt final den Daumen heben für Matarazzo, also dass er einfach die letzte Instanz ist für Entscheidungen, was wir extrem kritisieren, was wir schon sehr, sehr oft gesagt haben, dass das nicht so sein sollte und genau das sagen hier auch die Young Boys, es sollte eigentlich der fachlich zuständige Sportdirektor machen. Und das haben wir ja letzte Woche auch schon
gesagt. Und die Geschäftsführung meinetwegen gerne, die auch offiziell eingesetzt ist.
Genau. Aber was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, dadurch, meiner Meinung nach, hat es jetzt Hopp und die Geschäftsführung geschafft, dass selbst Leute, die eigentlich der Meinung waren, André Breitenreiter muss weg, weil es einfach nicht reicht, jetzt irgendwie gepisst sind und sagen, das kann doch nicht sein, dass Breitenreiter jetzt weggeht, nur weil Hopp sagt, er soll gehen. Weißt du, also das hat einfach, man hat einfach kein gutes Gefühl, wenn man liest, dass die Entscheidung irgendwie Hopp erst absegnen musste. Das ist einfach nicht richtig, weil ich Hopp im fußballerischen Bereich keine große Kompetenz zutraue.
Wir wiederholen uns, aber ist trotzdem unsere Meinung und wir haben ja sogar auch das transparent gelesen. Wo war es denn? Dass das im Prinzip aussagt, zu lesen war in der Südkurve, wenn Dietmar senkt den Daumen, muss auch André dran glauben. Und das ist natürlich, sorry liebe Young Boys, inhaltlich Quatsch, weil man quasi keine andere Wahl hatte nach dem schlechtesten Spiel seit Jahren. Ja. Auch wenn André da wahrscheinlich ja keine so große Verantwortung trifft, fürchte ich, das ist ja leider oft so. Aber es geht halt einfach ums Überleben.
Ja.
Aber genau das äußert sich jetzt. Und man kann jetzt ja wirklich nicht sagen, dass André Breitenreiter es in dem Sinne verdient hätte. Wir haben ja fast sogar noch lang gewartet. Und ich bin ja sicher, dass er sogar im Amt geblieben wäre bei einem Remis oder so gegen Bochum.
Aber ja. Das ist genau das. Ich glaube, die meisten von denen, die diesen Banner entworfen haben und hochgehalten haben, sagen eigentlich, dass es die richtige Entscheidung war, André zu feuern. Ja. Aber es ist nicht der richtige Weg, wenn Hopp damit was zu tun hat. Und das ist diese Unzufriedenheit, die sich äußert.
Voll. Wir wissen jetzt aber auch nicht ganz genau, wie es ablief. Das sind ja Informationen, die wir von der Sportbild haben, die wir von Sky haben. Und die es leider auch schon bei mehreren Situationen gab, dass Hopp da wohl das letzte Wort hat. Aber wie genau sieht dieses letzte Wort aus? Das ist ja entscheidend. Also was ich massiv kritisieren würde, ist, wenn jetzt Rosen ihn wirklich behalten wollte und gesagt hat, meine Entscheidung ist, wir behalten ihn erstmal noch eine Woche. Und Hopp hätte ihn massiv beeinflusst in dieser Entscheidung. Das würde ich für ein Riesenproblem halten. Aber wenn er quasi eine von mehreren gleichberechtigten Stimmen ist, ist das schon mal ein Riesenunterschied. Würde ich auch als Problem sehen, versteht mich nicht falsch, weil er offiziell keine operative Funktion hat. Aber das ist, weißt du, was ich meine? Dieses Bild mit dem Daumensenken. Na, das ist irgendeine Sportbildformulierung. Ist das wirklich so? Maßt sich das Dietmar Hopp wirklich an? I don't know. Wir werden es nicht rausfinden können. Wir könnten jetzt bei der TSG anrufen, jeden interviewen. Keiner würde es uns sagen.
Ja, aber wenn es so wäre, ist es auf jeden Fall ein Problem. Und da werden wir auch unsere Meinung nicht ändern. Da werden wir kritisch bleiben. Voll. Aber viel mehr können wir zu diesem Thema jetzt eigentlich nicht sagen. Genau. Ja, und das, was wir bis jetzt, also über das wir bis jetzt gesprochen haben, diese Punkte, das ist jetzt eigentlich der Hauptkritikpunkt. Und jetzt kommt noch so ein Thema, was besonders denen am Herzen lag, die vielleicht aus der Gegend Hoffenheim direkt oder Zutzenhausen stammen. Und da kritisieren eben die Young Boys, dass sich das Image der TSG so ein bisschen bewusst von der Führungsetage verändern sollte. Also, dass man sich abheben will und eben dieses Dorfverein-Image, was ja zu uns eigentlich gehört und was wir auch alle gut finden. Ich meine, das ist einfach die TSG, also es ist nun mal einfach ein Dorfverein. Sei es drum, ob da jetzt natürlich Millionen geflossen sind, weil sonst könntest du natürlich bei den Big Playern überhaupt nicht mitspielen. Aber dieses Dorfverein-Image ist nun mal da. Und die Young Boys unterstellen jetzt eben, dass man bewusst darauf abzielt, dieses Image abzulegen.
Ja.
Kann ich echt wenig dazu sagen.
Schwer zu sagen. Ich würde jetzt spontan, ehrlich gesagt, eher widersprechen. Einfach deswegen, weil um ein Image zu ändern, muss man in den Medien präsent sein. Und du kannst kein Image ändern, wenn die Geschäftsführung sich ausschweigt. Dr. Peter Görlich war jetzt ja auch nicht permanent in den Medien. Und jetzt danach ist man noch deutlich weniger in den Medien. Also, das ändert ja kein Image. Das ist eher aus anderen Gründen ein Problem. Und ganz ehrlich, selbst wenn es da irgendwelche Probleme gab, du entlässt doch jetzt niemanden, um damit ein Dorf-Image loszuwerden. Da wird es einfach interne, sehr unterschiedliche Meinungen oder andere Vorfälle gegeben haben und zack, kam es eben zu der Entlassung.
Und ja, dann, ich glaube tatsächlich, ich kann verstehen, dass es ein Thema ist oder dass Leute, die in der Umgebung aufgewachsen sind, dass die das Gefühl haben, dass man dieses Image loswerden will. Ich glaube aber nicht, dass man es aktiv loswerden will. Ich glaube wirklich, hier wird auch gesagt, ja, Themen wie Recycling, Engagement in Afrika, Klimaneutralität, das sind alles Dinge, die einfach mittlerweile Vereine, auch Gott sei Dank, machen. Und das hat irgendwie nichts damit zu tun, glaube ich, ein anderes Image loszuwerden, sondern ich finde es auch gut, dass die TSG das macht. Ich finde, das ist einfach der Auftrag von einem Verein mit einer großen Reichweite, so etwas zu tun. Und auf was wollte ich jetzt hinaus? Wo aber natürlich der Brief einen Punkt hat, man sollte sich auf jeden Fall bei der TSG im Marketing nicht darauf konzentrieren, neue Fans generieren zu wollen, zwangsläufig.
Sondern eher welche zurückzugewinnen. Jetzt haben wir 22.000 im Schnitt im Stadion. Und jetzt gucken wir mal, wo sind die 5.000 geblieben, die wir mal hatten. Wir hatten mal 27.000, 28.000 im Schnitt.
Exakt. Und da hat der Brief auf jeden Fall einen legitimen Punkt. Es wird ein bisschen viel dafür getan, irgendwie neue zu holen. Aber sind wir mal ehrlich, ja, wo sollen die denn herkommen? Also ich glaube jetzt nicht, dass morgen ein Bremen-Fan aufsteht und sagt, okay, jetzt werde ich Hoffenheim-Fan. Also weißt du, So funktioniert ja Fanliebe nicht. Also sollte man einfach da alles dafür tun und auch vor allem mit Fantreffen oder mit irgendwelchen Stammtischgesprächen mit den Fanszenen oder indem man einfach mal diesem Brief zuhört, alles dafür tun, um eben auch den Willen der Fans irgendwie in Einklang zu bringen mit dem, was der Verein sportlich möchte.
Ja, und das ist natürlich jetzt ein Problem, dass man bereits auf den Brief geantwortet hat und im Wesentlichen gesagt hat, dass der Brief und die Young Boys keine Ahnung hätten. Im Prinzip hat man das in netten Worten gesagt, ehrlich gesagt. Und
kannst du mir die Reaktion nochmal genau vorlesen? Hast du die irgendwie bei dir präsent?
Ja, ich habe sie offen. Jetzt hoffen wir mal, dass ich sie finde.
Unter Social Media oder wie kam diese Antwort?
Nee, eine offizielle. Auf Anfrage der Heilbronner Stimme wurde sich geäußert. Also in der Zeitung. Ich kann es mal kurz zitieren. Alex Rosen hat gesagt, unsere Arbeit ist gerade in den vergangenen Wochen von einem Zusammenhalt geprägt, der noch enger ist als je zuvor. Wir agieren abgestimmt und haben ein gemeinsames, klares Ziel, die TSG Hoffenheim zum Erfolg zu führen. Das ist natürlich sehr diplomatisch und ausweichend. Meyer hat Folgendes noch gesagt. Wie wir alle sind auch die Fans enttäuscht. Sie dürfen natürlich kritisieren. Dazu sollte die Kritik aber zumindest ansatzweise den Kern treffen. In weiten Teilen seien die Diskussionen von Unkenntnis interner Abläufe geprägt. Einige Behauptungen sind schlicht falsch. Selbst wenn das stimmt, ne, nochmal ein kurzer Tipp, so kommuniziert man nicht sinnvoll.
Ja, exakt.
Natürlich, und das wissen wir auch, das haben wir jetzt 2-3 Mal betont, wir kennen die internen Abläufe nicht, aber es gibt einfach in gewisse Richtungen so oft Indizien, dass wir jetzt einfach wissen, in gewisser Weise, dass Hopp teilweise ins operative Geschäft eingreift. Wenn wir das jetzt ein einziges Mal gelesen hätten, im Zusammenhang mit Breitenreiter, dann hätte ich gesagt, ja, das muss gar nicht unbedingt stimmen. Aber das ist jetzt über die letzten Jahre immer mal wieder an einzelnen Stellen Thema. Das heißt, wir wissen, irgendwie in gewisser Weise greift er ein. Klar wissen wir nicht genau, in welcher Art und Weise und wie oft. Aber darum geht es uns ja auch gar nicht und den Young Boys auch nicht wirklich. Und ich denke auch, dass den Young Boys, zumindest den meisten, klar ist, dass wir ja nicht undercover da waren und alles en detail wissen. Das heißt, diese Kommunikationsstrategie von Herrn Meyer ist jetzt nicht richtig zielführend.
Ja, also es ist wirklich nicht clever gemacht, weil es ist doch klar, dass Fans, die den Verein lieben, wenn sie eben auch vom Verein im Dunkeln gelassen werden. Also sie lesen die ganze Zeit in den Medien irgendwas. Und du kriegst vom Verein dann auch keine Lösungen, sondern du kriegst, wenn überhaupt mal gesagt, das, was in den Medien steht, stimmt nicht. Aber man kriegt als Fan das Gefühl, aber das, was in den Medien steht, ergibt Sinn. Und dann kriegt man einfach keine Antwort und keine Transparenz in den Laden rein. Also ist es doch selbstverständlich, dass man dann irgendwann reagiert als Fans. Und wenn man dann als Fans durch die Blume gesagt bekommt, hört mal zu, ihr seid dumm, ihr habt die Schnauze zu halten, ihr habt die Bratwurst zu fressen und Tickets zu kaufen. Sehr überspitzt gesagt, aber das ist so ein bisschen der Subtext in der Nachricht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir sind ja diejenigen, die den Bums bezahlen mit Merchandise, mit Tickets. Ohne uns gäbe es das ja gar nicht. Wenn keine Sau ins Stadion kommen würde, dann bräuchtest du auch den Bundesliga-Verein nicht. Und trotzdem werden wir ganz oft einfach im Dunkeln gelassen. Und das geht einfach nicht.
Ja, das wäre zumindest in gewisser Weise sinnvoll. Man will natürlich auch nicht die internen Prozesse total nach außen tragen, aber...
Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Also finde ich schon. Also es war einfach kommunikativ wahnsinnig, wahnsinnig schlecht.
Ja, wird jetzt natürlich so direkt die sportliche Leistung morgen Abend gegen Augsburg nicht beeinflussen, aber ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade für uns unter Fans. Und ja, es hat es ja auch letztlich, ne, wir kennen dieses Foto von Olli Baumann, in gewisser Weise bis in die Kabine geschafft. Ich weiß, ich kann immer schwer einschätzen, ob das dann wirklich ein Thema ist, weil ich glaube, und das auch zu Recht, dass die Mannschaft, was sozusagen den Verein geht, immer sehr, sehr an sich selbst denkt. Das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint, sondern nach dem Motto, wir müssen den Bock umstoßen, um mal diese böse Metapher zu verwenden. Und das ist ja auch im großen, großen Teilen richtig. Aber ne, diese Diskussion um problematische Strukturen haben wir damit ja jetzt so ein bisschen aufgegriffen, auch wenn, absolut klar, uns in gewisser Weise die Innensicht fehlt. Aber dieser Absturz jetzt bis auf Platz 14 ist eben ja fast schon einmalig. Rückrundentabelle, Katastrophe, letzte 10 Spiele, Katastrophe. Und jetzt morgen Abend kommt ja Augsburg.
Aber David, eine Sache noch und das Gefühl habe ich tatsächlich und dafür kritisiere ich die TSG auch. Das sagen die Young Boys ja auch so in Ansätzen oder wollen darauf hinaus, da bestärke ich sie jetzt nochmal da drin. Wir bei der TSG, wir sind ein relativ neuer Verein. Wir haben viel damit zu kämpfen, mit Gegenwind aus anderen Fanlagern. Das heißt, wir haben es eh schwer. Das heißt, wir sollten uns wenigstens gegenseitig nicht an die Kehle springen. Das heißt, wir sollten Fans und der Verein an einem Strang ziehen, weil alle anderen versuchen, uns eh runterzuziehen. Oder was weiß ich, du weißt ja, von was ich rede. Und ich habe das Gefühl, wir sind eh nicht viele, das heißt, die TSG hat eigentlich die Grundvoraussetzung, dadurch, dass es verhältnismäßig ein kleiner Verein ist, mit einer relativ kleinen Fanszene verhältnismäßig, könnte man es sehr, sehr familiär gestalten.
Was teilweise gelingt, ne? So ist es ja nicht.
Teilweise, aber ich habe das Gefühl, dass an sehr vielen Stellen es sogar größere Vereine schaffen, familiärer mit ihren Fans umzugehen und nicht so eine Barriere zu erschaffen zwischen der Geschäftsführung, zwischen den Spielern oder nicht zwischen den Spielern, die haben da also keinen Einfluss darauf, sondern eher zwischen dem Verein einfach mal und den Fans. Da schaffen es sogar größere Vereine, eine kleinere Barriere zu errichten und das kritisiere ich ganz, ganz scharf.
Ja, absolut. Wenn man diese großen Strukturen denkt, ja, was ich natürlich sehr, sehr hervorheben möchte, sind natürlich solche Geschichten wie, wenn dann Fans mit nach Tirol ins Trainingslager fahren, dann ist das schon eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Dann sitzt man da stundenlang zusammen, macht Fotos, isst zusammen, trinkt zusammen mal ein Bierchen und so weiter. Das sind wirklich sehr, sehr rührende Fotos auch. Aber ja, wenn man so die ganze Struktur des Vereins mit betrachtet, ist die Fannähe ja vielleicht gar nicht ganz so groß. Da muss ich dir leider wohl recht geben.
Ja, David, aber da geht ja die Initiative. Bei so Trainingslagern geht die Initiative von den Fans aus, die für viel Geld und mit viel Zeit dahin gehen.
Aber auch organisiert von der TSG, die auch dieses Fanfest
keine Frage, und so keine weiter. Frage.
Also beides, aber klar, natürlich.
Beides, ja, aber wenn du dir halt dann ein Jahr später von irgendeinem Geschäftsführer, den du in deinem ganzen Leben noch nie gehört hast, obwohl du seit zig Jahren Hoffenheim-Fan bist, sagen musst, dass du ein Trottel bist und keine Ahnung hast, durch die Blume, mit netten Worten, kann ich auch verstehen, dass man da ziemlich stinkig ist.
So, nach dieser emotionalen Diskussion kommen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf das Spiel morgen Abend zu sprechen. Morgen wird es ja wirklich ernst. Ich bin es aber auch irgendwie so ein bisschen leid, jetzt irgendwie einen Pflichtsieg oder Ähnliches auszurufen, auch wenn es natürlich so anfühlt. Aber wir erwarten natürlich morgen Abend gegen, auch nicht besonders formstarke Augsburger, die vor allem zuletzt schwankende Leistungen gezeigt haben. Durchaus ein intensives Spiel, bei dem wir sicherlich punkten sollten. Angesichts unserer Bilanz, angesichts unserer Spieler und angesichts dessen, dass Kevin und Pavel in den Kader zurückkehren werden und vielleicht auch beginnen können. Das macht mir ehrlich gesagt am meisten Mut und Hoffnung, dass das spielerisch einen großen Unterschied machen könnte. Man könnte dann auch Akpo im Prinzip wieder in die Verteidigung setzen, je nachdem, was eine Idee wäre. Und Pavel könnte das rechts außen dann relativ unaufgeregt verteidigen. Allerdings fällt Dennis Geiger aus, allerdings zuletzt ja auch nicht wirklich in besonders guter Form. Wie sieht's bei dir aus? Hast du eher Hoffnung auf das Spiel morgen oder guckst du eher mit zugekniffenen Augen drauf?
Ich versuche morgen nochmal sehr unvoreingenommen in das Spiel zu gehen, auch wenn Pellegrino Matarazzo natürlich jetzt sein Debüt mehr als nur vergeigt hat. Aber er hat jetzt auf der PK ja gesagt, habe ich eben schon erwähnt, er lässt jetzt die Spieler auf den Platz, die alles geben. Und für mich heißt alles geben nicht nur Willensstärke, sondern auch Leistung. Also es reicht nicht, wenn ich Bock habe und scheiße spiele. Ich sollte alles geben wollen und auch meine Leistung bringen. Das heißt, ich habe volles Vertrauen jetzt in Pellegrino. Es gibt jetzt bis jetzt noch keinen großen Grund, es nicht zu tun. Ich möchte sehen, welche Spieler denn seiner Meinung nach alles geben. Und das heißt, ich erwarte morgen eigentlich in der Startaufstellung eigentlich auch mal eine Änderung. Weil warum, wenn sich nichts ändert, heißt es ja, dass die Spieler, die er gegen Leverkusen auch schon drin hatte und die auch schon die letzten Wochen jetzt gegen Bochum und alles Mögliche gespielt haben, wenn das die Spieler sind, die ja alles geben und ihre Leistung bringen,
dann gute Nacht.
Ja. Also ich erwarte eine Änderung und es wäre vielleicht auch relativ schön, wenn halt auch mal wirklich, wenn es große Veränderungen gibt. Also wenn man nicht sagt, okay, Geiger fällt aus und da steht jetzt dann Rudi stattdessen und der Rest bleibt gleich, sondern wenn man wirklich mal sagt, okay, da wurde jetzt mal reagiert, weil es muss was passieren.
Ja, absolut. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf und auch von mir nochmal der Appell, auch wenn ich jetzt selber nicht total frohen Mutes ins Spiel gehen werde, das ist jetzt eigentlich das erste richtige Spiel von Pellegrino, man spielt gegen eine Mannschaft, gegen die man realistisch punkten kann, fast punkten muss. Er hatte jetzt einige Tage Training mit der Mannschaft, er konnte jetzt intensive Gespräche führen, er konnte die Mannschaft neu aufbauen, psychologisch arbeiten lassen und so weiter. Jetzt hatte er zum ersten Mal die Zeit und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch sowas wie einen verspäteten Trainereffekt nach dem Leverkusen-Spiel. Freuen würde es mich auf jeden Fall.
Genau, David, sehr emotionale Folge. Bevor ich jetzt noch heiser werde, beenden wir die Folge. Wünschen euch viel, viel Spaß beim Bundesliga-Schauen morgen. Es ist ja schon ein Freitagsspiel. Hoffen, wir wurden eurem Wunsch gerecht, auf den Fanbrief einzugehen. Wenn ihr natürlich da noch Anmerkungen habt, das ist natürlich
ein uferloses Thema.
Wir haben keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, sondern das war jetzt einfach mal frei von der Leber weg. Unsere Meinung, unsere Einschätzung. Wenn ihr da andere Anmerkungen habt, Meinungen, sendet die sehr gerne uns zu auf Instagram. Nochmal die Erinnerung daran, wer doch das Standbild sehen möchte von Inzoghi und dem ein Standbild, wo wir am Anfang der Folge drüber geredet haben, auch in unserer Instagram-Story ab bis ungefähr jetzt ab 18 Uhr am Donnerstag.
Bis Freitag 18 Uhr, genau.
Genau. Und ich wünsche euch einfach nur ein wunderschönes Wochenende.
Macht's gut. Danke euch fürs Einschalten.
Ciao, ciao.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.